Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Abend. Auch wir blicken in dieser Sendung nach Israel. 600 Tote auf israelischer Seite, 370 auf palästinensischer. Das ist die schreckliche Bilanz anderthalb Tage nach dem Großangriff der Hamas aus dem Gazastreifen heraus. Israels Sicherheitskabinett hat heute am frühen Nachmittag den Kriegszustand erklärt. Das Land befindet sich zum wiederholten Mal seit der Staatsgründung vor 75 Jahren im Krieg mit den arabischen Nachbarn. Ich konnte heute Nachmittag mit Moshe Zimmermann sprechen. Er ist emeritierter Professor für neuere Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem und lebt in Tel Aviv. Ich habe mit ihm über die Wurzeln des Konflikts gesprochen, ihn zuerst aber gefragt, wie die Lage vor Ort ist.
Also das ist nicht neu. Also immer wieder, wenn es eine Attacke aus dem Gazastreifen gibt, dann fallen auch Raketen in der Umgebung von Tel Aviv. Das passierte hier. Wir haben das Abwehrsystem Iron Dome, sodass mindestens in meiner Umgebung keine Schäden entstanden sind.
Jetzt ist mittlerweile von über 600 Toten die Rede. Es wird von einem 9-11-Moment in der Geschichte Israels gesprochen. Würden Sie das auch so sehen?
Das ist präzedenzlos, was gestern an der Grenze zum Gazastreifen passierte. Also der stolze Staat Israel musste sehen, wie ein Pogrom stattfindet. Also es wurden dort hunderte von Leute praktisch niedergemetzelt, pogromiert. Und deswegen kann man von einem 9-11-Effekt sprechen. Vor 50 Jahren genau fand der Yom Kippur-Krieg statt. Das bleibt in der kollektiven Erinnerung als ein Krieg, der mit einer Niederlage begonnen hat, weil man eben überrascht war. Und diese Überraschung wollte man für alle Zukunft vermeiden. Und jetzt, 50 Jahre später, sind wir wieder überrascht. Ist das Militär überrascht? Ist die politische Klasse überrascht? Das Resultat ist eben nicht nur die Überraschung selbst, sondern eben hunderte von toten Menschen. Und wir werden schon sehen, also wie das sich auch politisch zum Ausdruck bringen wird in der Zukunft. Diese Regierung wird nicht zugeben, dass sie ratlos ist. Das ist eine Regierung, die rechtsextrem ist, eine schlechte Regierung. Es gibt einen Begriff auf Griechisch, Kakistokratie. Das heißt, die Regierung der Schlechten. Das sind Leute, die keine Erfahrung haben, zum großen Teil, die eher ideologisch agieren, unrealistisch sind, eine Priorität setzen für den Traum von Groß-Israel. Und die werden nie kapieren, dass sie hier einen Fehler begangen haben, dass ihre Prioritäten dabei geholfen haben, diese Katastrophe herbeizuführen. Man steht und staunt, wie so etwas passieren konnte in einem Staat, der hochmodern ist, in einem Kampf gegen eine Truppe von Terroristen, die zwar von Iran auch trainiert sind, aber im Endeffekt kein Faktor sein dürfen im großen Kampf zwischen Israelis und Palästinenser.
Sie haben vorhin auf den fast genau vor 50 Jahren begonnenen Yom Kippur-Krieg hingewiesen. Ich möchte auch noch mal auf den Osloer Friedensprozess zurückschauen, der fast genau 30 Jahre zurückliegt, der im September 1993 begann. Ist das etwas, an was überhaupt noch zu denken ist?
Wir haben es bereits erwähnt, welche Regierung wir haben. Diese Regierung hält den Friedensprozess, der seinen Höhepunkt im Osloer Abkommen erreicht hat, für eine kriminelle Tat. Also man nennt die Leute, die für den Oslo-Prozess verantwortlich waren, Oslo-Verbrecher. Das heißt, für die israelische Regierung von heute ist sowieso Oslo etwas, was keinen Wert hatte. Eher war es ein Verbrechen. Und man kann sagen, dass auf israelischer Seite diese Errungenschaft, ein Friedensprozess mit den Palästinensern, schon begraben ist.
Israel hat gerade die Staatsgründung von 1948 gefeiert, vor 75 Jahren. Also schon damals gab es ja unmittelbar danach den israelischen Unabhängigkeitskrieg. Sie haben darauf hingewiesen in einem Zeitungsartikel vor einem halben Jahr, dass es bis heute keine Verfassung gibt, die eigentlich laut UN-Resolution nach der Staatsgründung hätte aufgesetzt werden müssen. Gibt es da einen Zusammenhang?
Ein indirekter Zusammenhang. Also dass Israel es nicht geschafft hat, vor 75 Jahren eine Verfassung zu formulieren, hing davon ab, dass die religiösen Kräfte in der israelischen Politik dagegen waren, weil die davon ausgehen, dass die Verfassung eigentlich die jüdische Halacha, also die jüdische Gesetzgebung ist. Diese Gruppe der religiösen Juden ist heute umso stärker in der israelischen Politik. Die ist auch radikaler in der israelischen Politik. Die Befürworter der Idee von Groß-Israel kommt aus dieser Ecke. Auf diese Art und Weise kann man sagen, gibt es einen Zusammenhang. Hätte man hier eine gemäßigte Politik führen können, hätte man auch eine Verfassung formulieren können. Aber das ist heute wie damals vor 75 Jahren unvorstellbar.
Der Historiker Moshe Zimmermann lebt in Tel Aviv. Ich habe heute Nachmittag mit ihm über die Lage in Israel gesprochen. Mit Anfang 20, um das Jahr 1200 herum, beginnt die existenzielle Krise des Franz von Assisi, der bis dahin ein Leben in Wohlstand und ohne Sorgen geführt hat. Das alles lässt er dann hinter sich für ein Leben in Armut. Er wird zu einer der wichtigsten heiligen Figuren der katholischen Kirche und ebenso zu einem Motiv in der Kunstgeschichte. Jan van Eyck, Rubens, Rembrandt, El Greco, Caravaggio und viele mehr haben sich mit Franziskus beschäftigt. Heute ist er auch Teil der Populärkultur, in Filmen und in Romanen. Das Diözesanmuseum Freising zeigt ab heute eine Ausstellung, die sich damit beschäftigt, unter dem Titel San Francesco, der Heilige aus Assisi. Ich habe unseren Kunstkritiker Julian Ignatowitsch gefragt, wie sich die Ausstellung dem Heiligen Franziskus denn nähert.
Sie nähert sich aus einer historischen, kirchengeschichtlichen Perspektive erstmal mit der Frage, wer war der heilige Franz von Assisi und wie wird er in frühen Ikonen dargestellt? Das Außergewöhnliche bei Francesco ist ja, dass er schon zu Lebzeiten, dass es einen riesigen Hype um ihn gab und deshalb schon wenige Jahre nach seinem Tod die ersten Heiligenbilder von ihm entstanden sind. Das allererste, bei dem die Datierung sicher ist, schon 10 Jahre nach seinem Tod, also aus dem Jahr 1235. Und das ist in der Ausstellung zu sehen, die Tafel von Pescia, eine vergoldete, giebelförmige Tafel, auf der Franziskus groß, fast so ein bisschen in die Länge gestreckt, zu sehen ist, mit seinen 4 wesentlichen Merkmalen, der Kutte, die seine Armut unterstreicht, dem Evangelium, einer predigenden Handhaltung sowie den Stigmata, die ihn als zweiten Christus kennzeichnen. Und es ist überhaupt das erste Mal, dass diese Tafel außerhalb Italiens gezeigt wird. Und so wie auf dieser Tafel wird Franziskus in den nächsten Jahrhunderten dann eigentlich meistens dargestellt. Erst mit der Gegenreformation und dem Barock ändert sich das dann.
Was ändert sich da genau? Also was zeigt die Ausstellung dazu?
Bei Caravaggio sieht man das zum Beispiel ganz gut. Ein Caravaggio hängt in der Schau und bei ihm ist Francesco eben nicht mehr dieser stilisierte Heilige. Übrig geblieben ist allein noch ein gerade so erkennbarer Heiligenschein. Und sonst sieht der Francesco aus wie ein Bettler. Poverello nennt man ihn in Italien auch, also kleinen Armen. Auf dem Caravaggio hält er einen Totenkopf in der Hand. Der wird im Barock zu seinem Begleiter, ist ja Kennzeichen des Eremiten. Und im Barock sind die Bilder dann wesentlich dramatisierter. Also man soll mitfühlen. Franziskus wird in orgastischer Pose gezeigt, wie er die Stigmata empfängt, bei Ludovico Cigoli zum Beispiel, oder zusammen mit einem Engel, der ihn auffängt, wie bei Orazio Gentileschi. Auch in Tizian ist in der Ausstellung zu sehen. Das ist allerdings ein späterer und ein eher schwächerer Tizian, den man am Anfang gar nicht unbedingt als solchen erkennt.
Vielleicht muss man doch noch mal auf den Ort eingehen, auf das Diözesanmuseum in Freising, wo man vielleicht vermuten könnte, dass da jetzt eben alles aus der Sicht der katholischen Kirche geschildert wird. Oder liege ich da falsch? Geht die Ausstellung dann doch darüber hinaus?
Es ist eine bildmächtige Schau, die aber in diesem Fall mit den Gemälden aus dem 17. Jahrhundert endet. Es gibt zwei kleine Exkurse ins 20. Jahrhundert. Zum einen mit ein paar Büchern, die auch heute noch den heiligen Franziskus als Ratgeber und Lebenshelfer bemühen. Und zum zweiten mit dem Historienfilm von Franco Zeffirelli, Fratello Sole, Sorella Luna, der das frühe Leben des Francesco zum Thema hat und der durchaus auch so ein bisschen den Naturschützer, den Aussteiger, den Hippie vielleicht Franziskus zeigt. Solche Aspekte hätte ich mir in der Ausstellung aber noch ein bisschen mehr gewünscht, also der Franziskus im Heute, weil mit Klimawandel, mit dem Spätkapitalismus und einer jungen Generation, die auf Sinnsuche ist, hätte es da, glaube ich, viele Anknüpfungspunkte gegeben, auch für moderne und zeitgenössische Kunst. Das schöpft die Ausstellung aber nicht wirklich aus. Dafür gibt's eine zweite Ausstellung im Museum, zwei Stockwerke tiefer, zur Gegenwartskünstlerin Kiki Smith. Und das kann man vielleicht als Fortsetzung sehen. Empathie heißt die Schau von Kiki Smith mit sehr sinnlichen Arbeiten. Vögel sind da zum Beispiel ganz oft zu sehen. Das lässt einen natürlich sofort an den Francesco denken. Überhaupt Tiere, Katzen, Schlangen. Kiki Smith tritt in Dialog mit den Tieren, so wie der Franz von Assisi, der mit den Tieren gesprochen hat. Sie arbeitet auch mit Materialien, die wir von den Ikonen kennen. Blattgold, Holz, Glasmalerei. Und Kiki Smith hat sogar die neue Kapelle auf dem Domberg in Freising neben dem Museum ausstaffiert mit Gold. Eine Taube auf dem Dach mit einem magischen Mond auf dem Glasfenster und Marias Schutzmantel an der Wand. Und Kiki Smith sagt selber, Katholizismus und Kunst passen gut zusammen, weil beide an die körperliche Manifestation der geistigen Welt glauben. Für sie sind das Museum und die Kapelle Rückzugsorte zur Kontemplation. Und da schließt sich dann vielleicht so ein Stück weit der Kreis. Mit diesen Analogien holt sie den Francesco ins Heute.
Julian Ignatovic über die Ausstellung San Francesco, der Heilige aus Assisi im Diözesanmuseum in Freising. Die neue Theaterspielzeit hat gleich zwei Mammutprojekte mit Bezug zur Antike. In Hamburg widmet sich Karin Bayer am Deutschen Schauspielhaus zusammen mit dem Autor Roland Schimmelpfennig in 5 Teilen der blutigen Geschichte Thebens. Und in München kommt nun am Residenztheater die Orestie auf die Bühne und zeigt die Trilogie des Aischylos in verschiedenen Interpretationen. Den Auftakt dazu machte gestern die Regisseurin Elsa-Sophie Jach mit Jean-Paul Sartres Die Fliegen. Das Drama um Orest, der in seine Heimatstadt Argos zurückkehrt, in der sein Vater Agamemnon von seiner Mutter Clytemnestra getötet wurde, kam 1943 in Paris zur Uraufführung. Zur Premiere gestern Abend in München war Sven Ricklefs vor Ort.
Sie sind schon verdammt verklausuliert, diese Fliegen. Ein Drama, in dem Jean-Paul Sartre den antiken Mythos über die blutige Familienhölle der Atriden zum Resistance-Drama umwandelte, um damit bei der Uraufführung in Paris 1943 unter den Augen der deutschen Zensur zum Widerstand gegen die Besatzungsmacht und das Vichy-Regime aufzurufen. Dabei verkörperte er seinen existenzphilosophischen Freiheitsbegriff in der Figur des Orest. Der kehrt als jugendlicher Held nach 15 Jahren in seine Heimatstadt Argos zurück und ermordet dort seine Mutter Clytemnestra und deren Liebhaber Aegist. Doch nicht, wie eigentlich im Mythos vorgesehen, aus Rache für den Mord an seinem Vater Agamemnon, den die beiden einst begingen, sondern um die Stadt von ihrer lähmenden Schreckensherrschaft zu befreien, als freie Tat jenseits des Götterwillens. Sartre selbst fühlte sich nach dem Krieg bemüßigt, seinem Drama einen Kommentar voranzustellen, um sich und seinen Aufruf zu Freiheit und Verantwortung dann doch ein wenig zu erklären. Für das Münchner Residenztheater nun hat sich Regisseurin Elsa-Sophie Jach für einen anderen Weg entschieden. Sie ließ sich für ihre Version von dem Autor Thomas Köck einen Prolog und einen Epilog als Rahmung schreiben, die sie filmisch vom Stück und dem Bühnengeschehen absetzt. Köck rückt das antike Drama mit der ihm eigenen faszinierenden Sprachgewalt in den apokalyptischen Kontext unserer Gegenwart, in dem die Natur am Hunger eines Raubtierkapitalismus erstickt.
Es brennen Wälder, es ersticken Vögel im Flug, die Haut des Planeten ausgequetscht. Rohstoffe lassen kaum noch sich irgendwo finden. Aufgerissen liegen sie, die Adern des Planeten, vor uns leer getunkt.
Es sind also nicht mehr die Besatzung oder ein faschistisches Regime, in deren Angesicht der Mensch sich im Sinne Sartres zu seiner Freiheit und zum notwendigen Widerstand bekennen soll, sondern es ist unser ganz aktueller Weltzustand, vor dem Elsa-Sophie Jach ihre Neuinterpretation von Sartres Fliegen verhandeln will. Zwar befreit diese Vergegenwärtigung das zu Recht sehr selten gespielte Stück nicht völlig von seiner philosophischen und sprachlichen Schwerlastigkeit, trotzdem ist der Regisseurin zusammen mit ihrem Ensemble eine szenisch fulminante Umsetzung gelungen. Da ist die in den verschiedensten Varianten sich niederschlagende Fliegenmetapher, die im futuristisch anmutenden Bühnensetting nicht nur in den Sound oder die Schulterpolster der Kostüme und die Spiegelvisiere des Chores gefahren ist, sondern auch in die Drohnenkameras eines Überwachungsstaates. Da ist die Werf, mit der sich das gesamte Ensemble in die archaische Drastik des antiken Stoffes wirft. Und da ist die behende Körperlichkeit, mit der etwa Lisa Stiegler als Elektra oder Vincent zur Linden als Orest das Gerüst des Palastes beklettern, so als bespielten sie damit zugleich virtuos die Klaviatur ihrer extrem beanspruchten Emotionen, die Orest schließlich zu seinem existenzphilosophischen Bekenntnis führen.
Die Freiheit ist wie ein Blitz über mich gekommen.
Frei. Ich fühle mich nicht frei. Es ist etwas passiert, das uns nicht mehr die Freiheit lässt, es rückgängig zu machen.
Ich habe meine Tat vollbracht, Elektra, und diese Tat war richtig.
Sartre also 2023 als Aufruf zu Bekenntnis und Verantwortung jedes Einzelnen, als Aufruf zu andauerndem Engagement, auch und gerade im Angesicht einer deprimierend apokalyptischen Weltlage. Das kann auf der Bühne tatsächlich so rasant sein wie jetzt im Münchner Residenztheater.
Jean-Paul Sartres Fliegen am Residenztheater in München, Sven Rickleps berichtete. Das Schwule Museum in Berlin widmet sich in seiner neuen Ausstellung einem Tabuthema, der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, denn die wurde bis ins späte Jahrhundert als Zeichen von Emanzipation in der queeren Szene betrachtet. Die Schau verstehe sich, so heißt es im Pressetext, als Projekt der selbstkritischen Auseinandersetzung mit problematischen Teilen ihrer Sammlungen. Das Thema wird in der Ausstellung eben explizit aus queerer Sicht beleuchtet. Michael Mayer hat sich die Schau angeschaut.
Fälle von Pädophilie und Kindesmissbrauch wurden schon vor mehr als 100 Jahren dokumentiert. Daher beginnt die Ausstellung um die Jahrhundertwende 1900. In den 20er Jahren, aber auch in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde in Zeitschriften für Homosexuelle wie Die Insel oder Der eigene mit der Ikonografie männlicher, halbnackter Jugendlicher gespielt. Das minderjährige Kind als Sexualobjekt, das wurde damals kaum problematisiert. Diese sehr laxe Haltung setzte sich in den 60er Jahren, teilweise bis in die 80er Jahre fort. Auf vielen Plakaten, Flyern, Büchern und Schriften, die das Schwule Museum im zweiten Raum der Ausstellung zeigt, ist von der Solidarisierung mit Pädophilen zu lesen. Auf einem Plakat von 1980, das zu einer Demo in München aufrief, heißt es ganz unverhohlen: Lesben, Schwule, Pädophile, kommt daraus zur Demo. Die Kuratorin Susanne Rappe-Weber erklärt, dass sie mit ihrem Team gezielt in den Archiven nach Relativierungen gesucht hat. Standpunkte, die man heute als Legitimierung von Gewalttaten bezeichnen würde.
Und sind da eben am Anfang des 20. Jahrhunderts in einer Art und Weise fündig geworden, wo man eigentlich mit offenem Mund fassungslos davor steht, wie relativ offen diese Zugriffe von Erwachsenen auf Knaben, auf Jungen gerechtfertigt wurden. In bestimmten Milieus, unter bestimmten Bedingungen. Das war der eine Punkt. Und der andere war dann um 1970, 80 nochmal die offene Thematisierung von vermeintlich wichtiger Sexualität von Kindern in so einem Emanzipationskontext.
Auch Fälle von Missbrauch von Lesben an Mädchen kommen in der Schau vor. Allerdings hatte sich die Lesbenbewegung schon frühzeitig von solchen Taten distanziert. Aber das Schwule Museum und das ebenso beteiligte Archiv der Deutschen Jugendbewegung stellen die gefundenen Materialien in den Kontext der queeren Emanzipationsbewegung. Auch gezielte Diffamierung der homosexuellen Szene als pauschal pädophil, wie es sie in der Nazizeit und auch noch in den 50er und 60er Jahren gab, werden in der Ausstellung gezeigt. Klar sei aber, so sagt Kuratorin Birgit Bosold, dass die damalige Emanzipationsbewegung in ihren oft berechtigten Forderungen nach Enttabuisierung von Sexualität und Anerkennung gleichgeschlechtlicher Liebe sehr weit ging, im Fall der Pädophilie über legitime Ziele hinaus.
Natürlich haben Kinder eine Sinnlichkeit. Gleichwohl, es ist einfach ein Kategorienfehler. Also wenn Kinder Sinnlichkeit haben, heißt es noch lange nicht, dass Erwachsene ihre sexuellen Bedürfnisse mit Kindern befriedigen dürfen. Das ist einfach ein kategorischer Fehler, der da gemacht worden ist. Was für uns wichtig ist, ist in der Ausstellung, dass wir natürlich nicht die Errungenschaften der sexuellen Emanzipation und schon gar nicht bezogen auf queere Menschen ausstreichen wollen. Dass wir aber gleichwohl innerhalb dieser emanzipatorischen Bewegungen Diskurse finden und Legitimationsstrategien für sexuelle Übergriffe, die wir thematisieren wollen.
7 Jahre lang haben die Kuratoren und Kuratorinnen an der Ausstellung gearbeitet. Allein daran sieht man, wie schwer ein solches Thema zu präsentieren ist. Herausgekommen ist eine behutsame, überzeugende, aber auch verstörende Schau. Bis in die jüngste Zeit hinein bleibt das Thema tabuisiert. Zwar gab es mehrere Aufarbeitungsstudien und seit 2016 auch eine von der Bundesregierung eingesetzte Aufarbeitungskommission. Eine umfassende Studie, die verschiedene gesellschaftliche Schichten und Institutionen mit einschließt, lässt aber immer noch auf sich warten. Das Schwule Museum will es auch nicht bei der Ausstellung belassen. Es plant Konferenzen und ein Buch, das Thema nochmal intensiv beleuchten soll. Co-Kurator Volker Woltersdorf sagt, dass diese Ausstellung nur ein Anstoß sein kann für eine hoffentlich breitere gesellschaftliche Debatte, sowohl innerhalb der queeren Bewegung, aber auch außerhalb.
Dazu gehört meiner Meinung nach ein Diskurs über sexualisierte Gewalt im Allgemeinen in der schwulen Szene, auch eine Problematisierung von Männlichkeit im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt. Oft ist es tabu noch für Männer, sich als Opfer sexualisierter Gewalt zu bekennen und zu sehen. Aber auch die Täteranteile werden auch oft zu wenig kritisch reflektiert.
Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Zeichen von Emanzipation. Eine Ausstellung im Schwulen Museum in Berlin will das aufarbeiten. Zum Schluss die Kulturmeldung, heute von Nicole Strecker.
Der britische Filmemacher Terence Davis ist tot. Bekannt wurde Davis in den frühen 1980er Jahren mit autobiografischen Filmen, in denen er seine katholische Erziehung und Herkunft aus der britischen Working Class mit einem gewalttätigen Vater verarbeitete. Davis galt als gebildet und anspruchsvoll und wollte sich, wie er einmal sagte, nicht auf das kommerzielle Kino, den Mainstream, einlassen.
I'm not in the mainstream. And an ex-Catholic. I mean, that's a terrible combination.
Außerdem sei er Ex-Katholik, eine schreckliche Kombination, so seine ironische Selbstbeschreibung. Später arbeitete Davis mit Schauspielerinnen wie Cynthia Nixon und Rachel Weisz in Filmen wie A Quiet Passion und The Deep Blue Sea. Vor 2 Jahren erschien sein letzter Film Benediction, ein Kriegsdrama mit Jack Lowden. Jetzt ist er im Alter von 77 Jahren gestorben. Der Soziologe Steffen Mau hat sich zuletzt ausführlich mit der vielbeschworenen Angst vor einer Spaltung der Gesellschaft beschäftigt. Sein Befund: In vielen politisch sehr relevanten Fragen liegen die Meinungen in der Gesellschaft gar nicht so weit auseinander. Eine echte Spaltung gibt es also nicht. Aber es gibt Triggerpunkte, so der Titel seines morgen erscheinenden Buches. Und einer dieser Triggerpunkte, der die Emotionen hochkochen lässt, ist das Gendern. Warum? Das erläuterte er heute im Deutschlandfunk.
Weil Leute Sprache eben doch als was persönlich Privates begreifen und weil sie eben oft das Gefühl haben, dass Sprachwandel, also wie er jetzt durch Institutionen oder auch durch die Politik angeleitet wird, dass der eher von oben und in der Form der Bevormundung kommt. Und da gibt es eben dann Form von Reaktanz, dass man eigentlich sehr, sehr stark und sehr negativ darauf reagiert.
So die Soziologenperspektive auf den Streit ums Gendern. Am Freitag wurde bekannt, dass die iranische Menschenrechtlerin Narges Mohammadi den Friedensnobelpreis bekommt. Am gestrigen Samstag hat sie es nun wohl auch selbst erfahren, in ihrem Gefängnis in Teheran. Übermittelt wurde ihr das aus dem Männertrakt, der offenbar über einen besseren Zugang zu Telefonen verfügt. Seit 2 Jahren ist sie wegen sogenannter Propaganda gegen den Staat in Haft. Sie setzt sich für Frauenrechte und Meinungsfreiheit sowie gegen die Todesstrafe im Iran ein. Künstler geben ja immer wieder mal ihre Werke für wohltätige Zwecke frei, so auch an diesem Wochenende in Berlin. Bei einer Versteigerung der evangelischen Kirche wurden mehr als 35.000 Euro eingenommen. Verkauft wurden Werke von Künstlerinnen und Künstlern wie Norbert Biesky, Nevin Aladar und Mischa Kobal. Der Erlös soll traumatisierten Flüchtlingen zugutekommen.
Das waren die Kulturmeldungen von Nicole Strecker. In den Informationen am Abend gleich alles zu den Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.